Ein Herz und eine Seele, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das nicht eine fantastische Beschreibung für eine christliche Gemeinde? Ein Herz und eine Seele, wir kennen diesen Begriff eher, wenn Kinder stundenlang zusammen spielen, ohne dass es Streit gibt. Oder wenn ein Ehepaar trotz Homeoffice und Homeschooling miteinander gut auskommt. Oder wenn ein Hund und eine Katze eben nicht wie Hund und Katz aufeinander reagieren. Es gab im deutschen Fernsehen eine Serie, die hieß Ein Herz und eine Seele. In der Hauptrolle Egel Alfred Tetzlaff, ein durch und durch, ein spießiger, ein konservativer Deutscher aus dem Ruhrgebiet der 70er Jahre. Und er schreckte nie zurück, seine Frau in der Öffentlichkeit zu beschimpfen, zu beleidigen, zu demütigen. Vielen Fernsehzuschauern blieb das Lachen bei den markerschütternden Sprüchen von Tetzlaff im Halse stecken. Doch Drehbuchautor Wolfgang Menge beschrieb einfach die Situation in vielen deutschen Wohnungen jener Zeit. Mutter Else. Michael hat behauptet, dass du hin und wieder stiehlst. Alfred zu Schwiegersohn Michael. Ich? Wer ist hier der Sozi, du oder ich? Michael, ich finde, wir sollten uns alle hinsetzen und darüber in Ruhe reden. Else, wir sitzen doch alle. Michael, nein, er steht. Else, tatsächlich, ich dachte, er sitzt. Alfred, sitzen? Sitzen werde ich erst dann, wenn ich dir mal das Brotmesser zwischen die Rippen gerammt habe. Michael, ich will nur das Schnitzel. Alfred, dich lasse ich noch nicht einmal von meinem Teller lecken. Ein Herz und eine Seele. Für einen bunt zusammengewürfelten Haufen in der ersten christlichen Gemeinde ist das schon eine erstaunliche Beschreibung. Man hätte erwartet, dass vielleicht Lukas über die frisch zum Glauben gekommenen schreibt, sie versuchten jetzt miteinander auszukommen oder auch sie rauften sich immer wieder zusammen. Aber nein, er verwendet den Begriff ein Herz und eine Seele. Wir hören davon, dass die Gläubigen aufeinander Acht hatten, dass sie füreinander sorgten. Es war wie in einer guten Familie und da sagt man ja auch nicht, jeder soll für sich selber sorgen, wir helfen uns nicht gegenseitig, vor allem dann nicht, wenn es Geld kostet. Diese gegenseitige Hilfe, diese Unterstützung in Jerusalem, die war damals so einzigartig und auch so attraktiv, dass in den kommenden Jahren Tausende von Menschen ebenfalls Christen werden wollten und auch Christen wurden. Denn in der christlichen Gemeinde, da fand man Menschen, die einen bedingungslos lieben, die einen annehmen, wie man ist und die bereit sind, miteinander durch dick und dünn zu gehen. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Wow, kann man da nur sagen. Und entsprechend enttäuscht sind viele Christen, wenn sie in ihrer eigenen Gemeinde das anders erleben. Wenn sie erleben, dass es oft mühsam ist, miteinander überhaupt einen Nenner zu finden, dass es offenen Streit gibt, viel Disharmonie statt Harmonie. Und dann sehnen wir uns zurück nach diesen Zuständen, nach dem Original. Aber herrschte in der Urgemeinde wirklich immer eitel Sonnenschein? Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, dann löst sich diese schöne Vorstellung von diesen paradiesischen Zuständen ganz schnell auf. Schon zwei Kapitel später hören wir zum Beispiel von einem handfesten Streit. Und zwar deswegen, weil Witwen einer Bevölkerungsgruppe bei der täglichen Essensausgabe übersehen wurde. Das war menschlich verständlich. Die Urgemeinde, sie wurde immer größer, sie war bunt zusammengewürfelt. Die Gemeindeglieder, sie stammten aus allen Ecken des Römischen Reiches, aus verschiedenen sozialen Schichten. Und es ist kein Wunder, dass es da natürlich nicht immer harmonisch zuging. Das heißt, damals in Jerusalem, als die Apostel noch lebten, wurde, wie man so schön sagt, auch nur mit Wasser gekocht. Zugleich aber kann uns diese Erkenntnis irritieren und wir fragen, wieso hat dann Lukas in der Apostelgeschichte geschrieben, sie waren ein Herz und eine Seele? Hat er da übertrieben? Hat er die Gemeinde durch eine rosarote Brille betrachtet? Nein, das hat er nicht. Und deswegen müssen wir fragen, was ist denn eigentlich gemeint mit ein Herz und eine Seele? Wir verbinden heute mit dieser Redensart die Idealvorstellung von so einer Art Seelenverwandtschaft. Und von Seelenverwandtschaft sprechen wir dann, wenn wir einen Menschen treffen, mit dem wir uns hundertprozentig verstehen. Er oder sie kann über die gleichen Dinge lachen, weinen, wenn man etwas unternimmt oder zusammenarbeitet. Man braucht gar nicht viel zu erklären. Der andere weiß sofort, um was es geht. Aber darum geht es hier nicht. Solche Seelenverwandtschaft, die kommt ganz, ganz selten vor, auch in der Gemeinde. Die ursprüngliche Bedeutung, die ergibt sich aus dem Zusammenhang. Und da werden nämlich zwei Dinge über die Jerusalemer Urgemeinde berichtet, nämlich erstens, die Gemeindeglieder, sie betrachteten ihr Privateigentum als eine Verpflichtung für das Gemeinwohl. Und zweitens, sie bezeugten die Auferstehung von Jesus mit großer Kraft. Auf den ersten Blick scheint beides nicht viel miteinander zu tun zu haben. Und dennoch wissen wir, was auch damals die Urgemeinde wusste, dieses Evangelium, diese gute Botschaft, dass Jesus Sünde und Tod besiegt hat, diese Botschaft ist viel, viel wichtiger als unser vergänglicher Besitz. Und deswegen fiel es ihnen auch nicht schwer, der Aufforderung von Jesus nachzukommen, wenn er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Die lebensnotwendigen Güter, die werden euch dann schon zufallen. Und diese Überzeugung, die war es dann auch, die die ersten Christen einte. Und diesen gemeinsamen Glauben, das meint der Begriff, sie waren ein Herz und eine Seele, trotz menschlicher Unterschiede, trotz Reibereien. Das heißt, Christen sind nicht immer Seelenverwandte, aber sie sind darin eins, dass ihnen klar ist, Gott, Jesus, das Evangelium, das ist das Allerwichtigste. Und dann kommt die Beziehung zu Menschen und dann erst viel später, an fünfter, sechster, siebter Stelle, da erst stehen dann Geld und Besitz. Und deswegen muss ich auch nicht möglichst viel Geld anhäufen und Besitz anschaffen, sondern ich kann auch abgeben und ich kann mit anderen teilen. Und so finden wir das eigentliche Geheimnis der ersten Gemeinde in Vers 33, wo es heißt, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade ruhte auf ihnen allen. Erinnern wir uns noch einmal an die Ausgangssituation. An Karfreitag, da wird Jesus zu Unrecht verurteilt, brutal ermordet. Die Jünger, jetzt Apostel genannt, sie sind völlig zerstört, völlig am Boden. Alle Hoffnungen, alle Träume, alle Perspektiven sind mit ihm gestorben. Und dann erscheint auf einmal wieder dieser Jesus. Als Auferstandener. Und das war der Mutter der Adrenalinkicks. Ihr Herr, ihr Meister, er hat wieder gelebt, er ist wirklich auferstanden. Alles, was er versprochen hat, das ist also doch wahr. Er hat sie nicht im Stich gelassen. Verstehen wir, wie elektrisiert, wie begeistert die Jünger nun wieder waren? Und jetzt, da sie Jesus erlebt haben als den Lebendigen, da hatten sie auf einmal unglaublichen Mut und auch viel Vollmacht zu sagen, hey Leute, Jesus lebt wirklich. Er ist auferstanden, er ist deine und meine Rettung. Er ist die Rettung von all dem, was uns von Gott trennt, von aller Sünde, von aller Angst, von Krankheit und letztlich vom Tod. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben uns gefragt, wieso wir heute vielfach nicht mehr ein Herz und eine Seele sind. In den Familien, unter den Freunden, am Arbeitsplatz, auch oft in der Gemeinde. Das Geheimnis der Apostel war, sie sind Jesus, dem Lebendigen, sind sie begegnet. Das hat es ausgemacht. Jesus war wieder da. Das hat alles geändert. Jetzt wussten sie, er hat alle Hindernisse durch sein Opfer auf die Seite geräumt, damit Menschen jetzt wieder Gemeinschaft haben können mit Gott und aber auch wieder Gemeinschaft haben können untereinander. Das heißt mit anderen Worten, sie sind jetzt zu Hause angekommen in der Familie Gottes. Und deshalb liegt der Schlüssel bei allem löblichen Bemühen um ein gutes Miteinander, der Schlüssel liegt in dieser inspirierenden Gemeinschaft. Er liegt daran, dass wir Jesus begegnen, dass er unser Leben, unser Herz, unsere Einstellung, unsere Sichtweise, unser Wertesystem verändert. Im Unterschied zum Sozialismus hatten die Christen aber nie den Anspruch, den Himmel auf Erden zu schaffen. Den ersten Christen war das klar. Den Himmel, den schafft am Ende der Zeit nur Jesus. Dieses Teilen, diese Gütergemeinschaft, die war nie dazu da, den Himmel herunterzuholen oder auch nicht sich den Himmel zu verdienen, sondern der Antrieb bestand darin, dass sie dankbar waren, dass sie erfüllt waren von unbändiger Freude, dass sie ja erfüllt waren von der Liebe, die sie erfahren haben. Und das ist ja auch eigentlich logisch. Wer das Geschenk der Vergebung erfahren hat, dem fällt es leichter, etwas von seinem Besitz zu verschenken. Wobei man allerdings ehrlicherweise sagen muss, dass die Gütergemeinschaft der ersten Christen mit dem Sozialismus eine Gemeinsamkeit hat, nämlich sie haben sich beide nicht durchgesetzt. Diese Art der Gemeinschaft, die gab es wahrscheinlich auch nur in Jerusalem. Schon in Antiochia wird davon zumindest nichts mehr berichtet. Und einige Jahre später war die Gemeinde in Jerusalem so pleite, dass Paulus auf seinen Missionsreisen regelmäßig Kollekten gesammelt hat für die Urgemeinde. Aber auch wenn die Gütergemeinschaft sich nicht durchgesetzt hat allgemein, so können wir doch einiges von den ersten Christen lernen. In Vers 32 heißt es, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Das heißt, es hat sich eine verschworene Gemeinschaft gebildet. Ein fester Zusammenhalt. Jesus war die Mitte, Jesus das Zentrum, der Kern. Und seine Liebe war die Schnur, die alles zusammengebunden hat. Liebe, Freude, Herzlichkeit prägten das Zusammenlegen. Und in so einer Atmosphäre, in so einer sozusagen Stimmung fällt es dann natürlich auch leichter, etwas abzugeben, sich dem Dienst für Jesus und sich dem Dienst für den anderen hinzugeben. Die Absicht war klar, die Menschen um mich herum, die Menschen, die dieselbe Lebenswende erfahren haben wie ich, die dieselbe Freude erleben, denen muss ich doch etwas Gutes tun. Diesen Brüdern und Schwestern, diesen Mitgliedern der Familie Gottes. Es kann doch nicht sein, dass du neben mir leidest, wenn ich es verhindern könnte. Es kann doch nicht sein, dass du hungrig ins Bett gehen musst und dass deine Kinder Mangel leiden, dass du nichts zum Anziehen hast und ich könnte dir helfen. Und so haben sie geteilt, was sie hatten, wie in einer normalen Familie. Und wie gesagt, nicht umsonst ist in der Gemeinde die Rede von den Brüdern und den Schwestern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Grundhaltung, die ist in der Tat nachahmenswert. Ich könnte jetzt allerdings die provokante These aufstellen. Ich glaube, die Gütergemeinschaft würde bei uns nicht in erster Linie an den Gebenden scheitern, also an der mangelnden Bereitschaft zu teilen, sondern an den Nehmenden. Denn etwas annehmen, sich beschenken lassen, das fällt uns mit unserer Prägung in unserer Kultur viel, viel schwerer. Zumal es ja bei uns in Deutschland auch ein Netz gibt von sozialen Sicherungssystemen, angefangen bei Kranken- und Rentenversicherung bis zur Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Doch dann kommt Corona. Trotz milliardenschwerer Hilfspakete kommen viele in finanzielle Not. Sei es durch Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlust, durch ausbleibende Umsätze und Aufträge. Nehmen wir jetzt einmal an, XY ist durch die Corona-Krise unverschuldet in einen finanziellen Engpass gekommen. Er kann die Raten für seinen Kredit nicht mehr zahlen. Frage 1. Würde er das in der Gemeinde erzählen? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn er es erzählt, dann ist er wohl schon dankbar, wenn die anderen für ihn beten. Aber würde er auch Geld von den anderen nehmen? Wahrscheinlich nicht. Zumindest nur mit schlechtem Gewissen. Aber das ist eine falsche Bescheidenheit, denn wenn Gott die anderen gut versorgt und wenn er es ihnen aufs Herz legt, ihre Gaben einzubringen, dann ist es absolut okay, die Hilfe anzunehmen. Und so möchte ich Ihnen Mut machen, die Hilfe von Brüdern und Schwestern in der Gemeinde anzunehmen. Die tun es gerne, wenn sie es anbieten. Sehen Sie es einmal als einen doppelten Lobpreis Gottes. Einmal wird Gott geehrt, wenn jemand so viel hat, dass er sagt, ich schenke etwas weiter. Gott hat mich so reich beschenkt, dass ich noch mit anderen teilen kann. Da wird Gott gelobt. Und Gott wird zum zweiten Mal gelobt, wenn der andere dankbar diese Hilfe annimmt. Vielleicht müssen wir das heute bei uns aber auch heimlich machen, wenn wir noch nicht so weit sind, es offen anzunehmen. Das heißt, wenn XY sich genieren würde, Geld anzunehmen, wenn Sie aber sicher wissen, dass er es dringend braucht, dann können Sie es ihm ja auch anonym in den Briefkasten stecken oder sonst irgendwie zukommen lassen. Was teilen wir? An dieser Stelle, bevor man konkret wird, ist es mir noch einmal ganz wichtig, eben auf diesen Geist hinzuweisen, der in der Urgemeinde, der bei den ersten Christen geherrscht hat. Diese selbstlose Liebe, überschwängliche Freude, aufrichtige Anteilnahme. Und das ist die Voraussetzung, ja die Grundvoraussetzung für das Motto, wir teilen miteinander. Das kann man nicht von oben her anordnen oder verordnen. Daran ist auch der Sozialismus gescheitert, weil ein paar Menschen oben diktieren wollten, wie die da unten es zu tun hatten. Es fehlte die selbstlose Liebe, die Herzlichkeit, die Freude. Und so wird es auch in der Gemeinde scheitern, wenn wir das verordnen wollen, aber wenn dieser beschriebene Geist nicht vorhanden ist. Andersherum, wenn dieser Geist da ist, dann muss man gar nichts mehr verordnen, denn dann passiert es einfach so, dann ist es selbstverständlich, dass ich meinem Nächsten helfe, wenn er einen Mangel hat, sei es mit Geld, mit Zeit, mit Kraft. Und das heißt, das Beheben eines Mangels, das kann materiell geschehen. Wenn ich merke, es gibt Leute, denen geht es finanziell schlecht, die haben zu knapsen. Wenn ich in der Lage bin, diesen Mangel zu füllen, dann sollte ich das auch tun. Das kann auch durch Dienstleistungen geschehen. Für jemanden einkaufen gehen. Anträge ausfüllen helfen. Etwas reparieren. Versuchen, etwas günstig zu besorgen. Eine Maschine, ein Gerät ausleihen und so weiter. Oder wenn ich merke, dass jemand einen emotionalen Mangel hat, wenn er dringend jemanden zum Reden braucht oder Ablenkung durch einen Kinobesuch oder ein gemeinsames Kaffee trinken, dann sollte ich diesen Mangel füllen, wenn ich das tun kann. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich fasse noch einmal die vier wichtigsten Punkte zusammen. Erstens, sei dir bewusst, was Jesus für dich getan hat, was er dir geschenkt hat, wovon er dich befreit, für was du ihm danken kannst, wofür du ihn loben kannst. Zweitens, gehe mit offenen Augen durchs Leben. Habe ein Ohr für die Befindlichkeiten der Menschen um dich herum. Achte darauf, ob du einen Mangel entdeckst bei einem deiner Glaubensgeschwister. Und das Dritte, gehe in dich und kläre mit Gott, ob du es sein könntest, der diesen Mangel ausfüllen könnte. Und sei es auch nur zum Teil. Und dann werde aktiv und kreativ. Und viertens, lass dir helfen. Erzähle Menschen, denen du wirklich vertrauen kannst, von deiner Not. Und dann nimm sie aber auch an, die Hilfe, die Unterstützung, die Angebote. Mit dieser Haltung schaffen wir nicht den Himmel auf Erden. Aber wir schaffen einen Ort, an dem etwas sichtbar wird von ein Herz und eine Seele. Und alle Familienmitglieder sagen Amen.